Artists for Artists. Tanztendenz München. Engagement für den zeitgenössischen Tanz. Side Talks. Reden wir über Tanz. Der Tanztendenz-Podcast. Im Gespräch. Choreografin Johanna Richter und Journalistin Theresa Hofmeister.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Tanztendenz. Mein Name ist Theresa Hofmeister und ich spreche heute mit der Choreografin, Tänzerin und Dozentin Johanna Richter. Hallo Johanna, lass uns vielleicht einfach gleich mal einen Kaltstart machen, indem du dich unseren HörerInnen einmal ganz kurz vorstellst.
Also, ich heiße Johanna Richter und ich bin seit jetzt schon vielen Jahren hier in München, habe eine Tanzausbildung gemacht in der Iwansen-Schule und habe parallel studiert, habe meinen Magister noch gemacht in Tanzgeschichte und bin dann relativ zufällig reingerutscht, eigentlich nur als Vertretung an die Falkenberg-Schule für Bewegungsunterricht. Und da war ich am Anfang 2 Monate als Vertretung und wie das Leben so spielt, ich wollte eigentlich weg, ich wollte eigentlich vortanzen gehen, habe ich auch gemacht, aber es war eigentlich nicht die Company dabei, mit der ich jetzt gesagt hätte, deswegen verlasse ich München, weil mir ging es eigentlich hier sehr gut und ich habe auch hier schon eigene Sachen choreografiert. Und deswegen hatte ich tatsächlich so auf dem Spiel stehen, wenn ich die Stadt verlasse, muss es wirklich auch ein guter Grund sein. Und dann bin ich geblieben und habe angefangen zu unterrichten an der Falkenberg-Schule und habe plötzlich gemerkt, dass diese Welt Schauspiel mich als Tänzerin total inspiriert hat. Mhm. Und ich dann angefangen habe zu choreografieren, eigentlich sofort in einer ganz anderen Idee. Ich habe sofort Crossover gearbeitet, habe Schauspieler und Tänzer zusammengebracht und habe einfach gemerkt, dass diese gegenseitige Inspiration eigentlich meins ist. Und das mache ich jetzt einfach seit vielen Jahren schon. War 14 Jahre in Residence an der Schauburg. Mhm. Was ein Geschenk war, weil ich in der freien Szene angefangen habe und dieses endlose Anträge stellen, Fördergelder kriegen oder auch nicht kriegen, da kommt man überhaupt nicht weiter.
Ja.
Und davor habe ich, als ich noch in der freien Szene war, mein allererstes Stück gemacht im damals noch Kunstpark Ost. Mhm. Da wollte ich ein Stück machen über Menschen, die abends in Bars rumlaufen und habe gedacht, dann gehe ich doch dahin, wo eine Bar ist. Und dann habe ich mit der damaligen Werkbar eine Produktion gemacht und das war großartig, weil ich hatte das Setting und ich hatte vor allen Dingen nachher Publikum, was im Leben nicht ins Theater gekommen wäre,
ja.
Weil ich bin halt zu den Menschen hingegangen.
Ja, das ist immer schön und wichtig.
Das war auch für mich so ein Door-Opener zu begreifen, dass ich eigentlich nicht für Tanzpublikum oder Theaterpublikum produzieren möchte, sondern für den Mensch, der zufällig in ein Theater oder eben in eine solche Vorstellung läuft. Ja. So, und das habe ich eigentlich 14 Jahre an der Schauburg. Das ist auch zufällig passiert, weil sie mir die Co-Produktion angeboten hatten, auch noch mit Fördergeldern. Und dann haben sie gemerkt, dass meine Arbeiten für die angeblich schwierigsten Jugendlichen, nämlich die, die kein Deutsch können, die auf Schulen sind, wo so gar nichts mehr geht, dass das am besten funktioniert. Und für dieses Publikum habe ich unglaublich gerne gespielt und hatte tatsächlich nachher auch ein Publikum, was wirklich multikulturell, divers, generationsübergreifend, Vormittagsvorstellungen, da saßen die Rentner neben den Migrationsklassen, großartig. Und dann bin ich jetzt seit 2017, seit dem Intendantenwechsel, bin ich zurück in der freien Szene. Mhm. Und das ist Reset. Man ist wieder bei Null.
Ja.
Man fängt wieder an mit Förderanträgen, man fängt wieder an, Konzepte zu schreiben, Kalkulationen zu machen. Es ist Wahnsinn.
Mhm.
Und leider auch in dieser Stadt, was ich sehr bedauere, es ist einfach eine Auswahlverfahren, also maßgeblich entscheiden die über die Münchner Szene, die die Münchner Szene gar nicht kennen.
Mhm.
Und ich musste nach 14 Jahren in Residence, wo ich, glaube ich, mehr Vorstellungen gespielt habe als jeder hier in dieser Stadt, musste ich wirklich in Konzepten wieder meine Arbeit vorstellen. Ich musste wieder erklären, was ich mache, weil niemand von denen, die über mich entschieden haben, je ein Stück von mir gesehen hat.
Mhm.
Und das finde ich einfach...
Willkommen in der Bürokratie.
Ja, willkommen auch in einer Kulturförderungs... Szenerie, die ich absurd finde.
Mhm.
So, und dann habe ich das auch relativ schnell gelassen. Ich habe Anträge gestellt, nichts bekommen. Da habe ich gedacht, gut, das wird auch so nichts werden. Und dann habe ich wieder Theater gesucht, die mit mir co-produzieren. Ja. Und habe mit Schwäbisch Hall, Freilichtspiele Schwäbisch Hall und mit Theater Kempten mein letztes Stück gemacht.
Mhm. Okay.
Ja, und wie gesagt, freie Szene. Und jetzt als letzter Highlight, jetzt habe ich wieder, jetzt wollte ich meine Produktion wieder spielen. Jetzt spiele ich im April. Und der letzte Bescheid, ob ich Geld kriege oder nicht, ist, wenn meine Woche spielen schon zu Ende ist.
Wow.
So. Ja.
Also alles auf Risiko, nichts wirklich vorhersehbar, man kann kaum planen.
Ja, genau.
Du hast gerade schon gesagt, dass du eigentlich gemerkt hast, dass du gar nicht mehr so dieses klassische Tanzpublikum oder Theaterpublikum deine Sachen machen möchtest und hast da gesagt, dass du auch mit Migrationsklassen zusammengearbeitet hast. Aber im Endeffekt ist es ja schon Tanz, so dein Kern oder das, was du tust, ist Tanz. Wie gab es bei dir da irgendwie so einen Punkt, wo du wusstest, so wow, hey, Tanz, das ist es und damit möchte ich jetzt irgendwie mein Leben verbringen?
Also ich habe als Kind schon getanzt. Also der Tanz war immer schon Teil meines Lebens, wobei ich immer viel gleichzeitig gemacht habe. Also ich war nicht so ein Ballettmädchen, so viermal die Woche, so gar nicht. Und ich habe eigentlich, als ich hier nach München kam, ich kam nach München, um den Studienplatz hier anzutreten für Theaterwissenschaft. Deswegen kam ich hier hin. Und Tanzen war so mein Hobby. Und dann habe ich eigentlich durch die Begegnung mit der Iversen-Schule damals gedacht, ach, das interessiert mich, da gucke ich mal vorbei, habe ich so ein bisschen Hobbytraining gemacht. Und dann habe ich einfach gedacht, ich versuche es, diese Aufnahmeprüfung zu machen. Mhm. Und dann habe ich sie bekommen und dann dachte ich, oh Gott, was mache ich jetzt mit dem Studium? Und dann habe ich beides weiter parallel gemacht, was auch ein Wahnsinn war.
Auch stark.
Und dann noch arbeiten, das war schon krass. Aber also Tanz ist schon mein Kern, aber ich definiere Tanz nicht eng, sondern also auch durch den zeitgenössischen Tanz ist ja immer sehr die Frage, wo fängt Tanz an, wo hört der normale Gestus auf? Deswegen würde ich jetzt sagen, Bewegung, physisches Erlebnis ist mein Lebensthema. Mhm. So.
Ja. Reden wir mal kurz über den Tanztheaterabend, mit dem du gerade wieder unterwegs bist, For You, My Love. Mhm. Ich versuche jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen, worum es grob geht. Ich glaube, es ist so ein Versuch, eigentlich alle Themen, die Shakespeare jemals auf die Bühne gebracht hat, irgendwie in 1,5 Stunden und in Körper und Tanz zu fassen. Habe ich das so richtig gemacht?
Also ich würde nie sagen, alle Themen, die Shakespeare jemals geschrieben hat, das ist, glaube ich, das wäre vermessen, das überhaupt nur zu versuchen, glaube ich. Also was ich versucht habe, ist Shakespeare nochmal so zu untersuchen, als finde in meiner Meinung nach den Autor, der sich mit Menschheitsthemen beschäftigt hat. Und die sind zeitlos.
Ja.
Und mir war das Anliegen, dass ich ein Stück mache über Radikalität. Mhm. Und das Paradoxe ist, dass ich Falkenberg-Schüler ausbilde in Figuren, Rollen, Bildern, der klassische Held. Ich sage jetzt mal Hamlet. Und am Ende, wenn man das mal untersucht, ist Hamlet ein total radikaler Mensch.
Ja.
Weil da gibt es keine Kompromisse, da gibt es keine Diskussionen. So, und die klassischen Helden sind am Ende des Tages eigentlich die, die antreten für ihre Ideale und dafür kompromisslos auch in den Tod gehen. Und das hat mich interessiert, weil ich dachte, das ist ja eigentlich, was wir heutzutage Radikalität nennen.
Ja.
Das ist ja das, was wir eigentlich überall erleben und es eigentlich nicht als klassische Helden feiern, sondern als Radikale, die auch eben unsere Welt terrorisieren können, weil sie zu keinem Gespräch bereit sind und weil sie keinen Kompromiss eingehen wollen.
Ja.
Und ich habe dann alle Stücke von Shakespeare gelesen und habe mich dann entschieden, die rauszupicken, die sich im kleinstmöglichen Mikrokosmos Familie noch ansiedeln lassen.
Welche sind es geworden?
Es sind geworden Romeo und Julia, klar. Ja. Es sind geworden Hamlet, es sind geworden König Lear, es ist geworden Othello. Das ist jetzt nicht so richtig Familienstruktur, aber Kernthema Beziehung. So. Mhm. Es ist geworden Macbeth.
Ja.
Und es ist geworden Richter. Und damit habe ich versucht, diesen Kreislauf von, es gibt keinen Ausweg aus diesem Loop. Man tritt für etwas an, man hat Ideale, man hat auch vielleicht Ziele. Und wenn man keinen Kompromiss eingeht, sind am Ende alle tot. Dann kommt das nächste Stück, wieder Ideale, große große Ideen, kein Kompromiss, am Ende sind wieder alle tot. Und diese Mühle von, wenn wir uns nicht irgendwo innehalten und einen Kompromiss eingehen, wird es am Ende immer wieder auf dasselbe hinauslaufen. Mhm. Und das habe ich versucht, wie so ein Rad ins Laufen zu kriegen, mhm, und habe eigentlich versucht, auch die Stücke so zu sortieren, dass es eigentlich immer radikaler wird, also immer brutaler. Also ja. Richard III. Ist eigentlich dann am Ende so das Worst-Case-Szenario. Ja. Und ich habe halt auch versucht zu untersuchen, was das heute mit uns zu tun hat. Und deswegen habe ich auch untersucht, was ist Gruppendynamik, mhm, was passiert, wenn sich Leute auch so reinsteigern in etwas. Mhm. Und das ist eben in meiner Setzung sind das diese fünf Performer, die sich durch diese Mühle von diesen Stücken da durchkatapultieren. Alle Stücke mit fünf Leuten, alle Rollen spielen. Ja. Und nachher auch nicht mehr zwischen Opfer und Täter. Was war ich gerade? Gerade war ich Täter, jetzt bin ich Opfer, jetzt war ich gerade tot, jetzt stehe ich wieder da, jetzt habe ich wieder ein neues Thema. Dass die sich darin tatsächlich auch verlieren. Mhm. Auch an diesem wahrscheinlich auch sehr menschheitlich angesiedelten, sehr archaischen Muster, mhm, von Gewalt. Ja. Und dass sie sich zum Schluss selber überhaupt nicht mehr auskennen und, mhm, sich selber eigentlich auch nicht mehr kennen.
Ist es dann ein Zufall, dass da jetzt bei dir fünf Männer auf der Bühne stehen?
Nee. Das ist die Idee. Shakespeare hat ursprünglich nur mit Männern Theater gespielt. Okay. Und ich wollte zurück in dieses, wenn ich schon Shakespeare mache, dann mache ich es einmal oldschool, so wie es ursprünglich mal die Idee war. Und ich habe natürlich auch ein bisschen im Hinterkopf gehabt, also immer noch regiert ja eigentlich eher die Männlichkeit die Welt als jetzt Frauen an der Macht. Und ich finde schon, dass wenn man ein Stück erzählt über Radikalität, über was die Welt gerade so im Terror hält, finde ich es auch legitim zu sagen, das hat mehr mit der männlichen Welt zu tun als mit, mhm, der weiblichen, obwohl wir ja alle miteinander zusammenhängen und Teil, ja, davon sind. Und ich finde so immer noch diese Figur von Macbeth ist auch eine tragische, weil da gibt's die Frau als Motor. Ja. Hängt das zusammen. Ich finde, wir können uns da als Frauen noch nicht raushalten. Trotzdem habe ich gedacht, ich finde es stimmig, das Stück nur mit Männern zu erzählen. Ja.
Und die fünf Männer, die da auf der Bühne sind, sind ja auch eben nicht alles professionelle Tänzer. Das sind ja auch Schauspieler.
Genau. Das ist meine... eigentlich immer meine Setzung. Ich mische professionelle Schauspieler mit professionellen Tänzern. Und meine Erfahrung ist, dass sich beide total inspirieren, mhm, und so Türen öffnen. Also die Schauspieler werden durch die Begegnung mit den Tänzern viel physischer, viel mehr bereit, sich physisch auszudrücken, als wenn sie jetzt im Naturalismus sich spielerisch begegnen würden. Mhm. Und die Tänzer haben ein riesen Aha-Erlebnis, dass Bewegung auch situativ sein kann.
Mhm. Das so. Ergänzt sich dann gegenseitig, ja, so diese großartig. Gelernten Bewegungen, genau, und diese, genau, komplette Kontrolle über den Körper, genau, hinzu. Ich improvisiere jetzt mal ein bisschen,
genau,
das.
Genau. Mhm. Und meine Sehnsucht ist, dass daraus ein Vokabular entsteht, was jenseits von ich bin Schauspieler, ich bin Tänzer, was einfach physisch, also Physical Theater ist, wo dann auch tatsächlich jeder sich wieder identifizieren kann, weil es ist nicht so artifiziell Tanz, wo man als Zuschauer vielleicht sagen könnte, oh, das kann ich alles nicht, mhm, sondern es ist eher so, dass man immer mit dem eigenen Körper sich auch in so eine Fläche bringen kann, dass man, mhm, ein Erlebnis miterlebt mit denen, die es performen.
Ja, du hast es gerade so ein bisschen angeschnitten. Wie machst du das? Also ich meine, jeder Mensch hat einen total individuellen Körper und der reagiert anders, der ist manchmal träger, manchmal flinker, schneller. Wie schaffst du das, gerade bei so einem gemischten Ensemble dann, dass am Ende wirklich die Choreo rauskommt, die du im Kopf hast, dass du zufrieden bist? Wie arbeitest du mit den Körpern, dass die dann auch im Endeffekt das machen, was du dir ungefähr so vorgestellt hast?
Also ich habe mich relativ früh schon entschieden, also gerade mit dieser Crossover-Arbeit, dass ich gar nichts choreografiere, was ich denen dann als Choreografie beibringe, sondern ich arbeite erstmal nur in Improvisationen über, also ich sag jetzt mal Common Sense, das, was jeder Körper kann. Mhm. Und was, ich meine, Schauspieler sind ja auch, wenn sie ausgebildet sind, haben sie ja auch eine gewisse physische Bereitschaft und auch eine physische Ausbildung. Und ich improvisiere eigentlich erstmal lange, dass sie zusammenwachsen, dass da etwas, mhm, entsteht, womit sie beide, also beide Sparten etwas entwickeln können. Und mit dem Material entwickeln die auch aus ihren Körpern heraus dann die Choreografie. und das, was sie tun. Und ich bin natürlich von außen das Outside Eye, um das dann irgendwie zu coachen und zu mentorieren und zu strukturieren. Aber mir ist wichtig, dass die Bewegungen und die Choreografien aus den Improvisationen herauskommen, die sie gemeinschaftlich eingehen.
Ja. Wo fängst du denn an zu arbeiten? Also hast du dann irgendwie was dich inspiriert, einen Text oder ein Musikstück? Vielleicht sagst du dann so, okay, hier könnte ich jetzt mal anfangen zu arbeiten. Oder wo sagst du, okay, hier kommt jetzt gerade meine neue Choreo, hier kommt mein neues Stück, meine neue Arbeit, die es auch wert ist, jetzt weiter zu verfolgen. Und nicht, es ist eine fixe Idee, die probieren wir jetzt mal aus und klappt aber nicht und müssen sie wieder verwerfen. Das ist ja auch eine sehr spontane Arbeit.
Ja, wobei, also wenn ich ein Stück mache, das kostet mich ein Jahr. Also ich bin nicht so jemand, der macht so 3-4 Stücke im Jahr. Also an der Schauburg habe ich alle 2 Jahre ein Stück gemacht und die Stücke sind dann auch im Spielplan gelaufen. Und während sie gelaufen sind, habe ich sie weitergearbeitet. Also die Premiere war nie dasselbe Stück wie die Derniere, weil ich der Meinung bin, dass wenn ein Stück Premiere hat, ist es nur der Anfang eines neuen Prozesses. Weil dann ist Publikum dabei, dann überprüft sich auch, ob man an manchen Stellen die richtigen Entscheidungen getroffen hat oder ob man noch was strafft. Oder ich habe schon Musiken geändert, ich habe schon Szenen neu reingetan, weil ich auch finde, dass das ein lebender Organismus ist. Und mein Ensemble wäre nie ein Ensemble gewesen, das so abarbeitet. Ich spiele das jetzt einfach. So. Ja. Das heißt, also wenn ich ein Stück mache, habe ich ein Jahr lang eigentlich kochen in mir Ideen, Themen, was ist mir wichtig, was will ich erzählen. Und irgendwann kriege ich so die Essenz meiner Gedanken und meiner Beobachtung auch der Welt. Und dann fange ich an, das zu konkretisieren in eine wirklich klare Idee, was möchte ich erzählen, wo möchte ich das erzählen. Für mich ist der Ort, mein Bühnenbild total wichtig, weil ich das auch konkret finde. Ich finde Menschen, die sich begegnen, immer wichtig, wo ist das? Was ist das für ein Kontext?
Ja.
Und dann fange ich an, über den Raum konkret in die Idee zu gehen. Dann fange ich an, mir einen Musikordner zu machen, in den ich schon so Inspirationen reintue. Und dann fange ich an, das Stück in meinem, also so konzeptionell wie zu schreiben. Aber meistens weiß ich schon, wer es sein wird. Das Ensemble weiß ich schon, bevor ich anfange, irgendwie ein Stück zu machen. Weil ich es sehe, das ist total character-driven. Also ich weiß, das kann nur der oder das kann nur die. In meinem anderen Stück, in Fearless, war mir wichtig, dass die Leute zum Beispiel nicht dieselbe Sprache sprechen.
Ah.
Damit also in der Notlage auch noch überprüft werden kann, was heißt das eigentlich, wenn ich jetzt in Not bin und kann nicht kommunizieren. Das ist für mich total wichtig gewesen für das Stück.
Wenn dann so unsere normalen Kommunikationstechniken irgendwie so abbrechen und man plötzlich halt komplett mit dem Körper unterwegs ist.
Genau. Und das fand ich halt spannend, weil das Fearless hat ja mit der ganzen Corona-Pandemie zu tun und auch mit dieser Social Distance. Und dann kommt man wieder zusammen und dann ist der Körper ja das Hauptproblem. Die körperliche Nähe ist ja das Hauptproblem. Und wenn man dann noch nicht mal mit dem anderen sprechen kann, das mochte ich als hohes C der wirklich Albtraumbegegnung auf engstem Raum nach einer Zeit, wo man so alleine war. Und man ist nicht mehr gewöhnt, sozial zu sein und nicht mehr gewöhnt, überhaupt irgendwas mit anderen zu machen.
Oder sich auch nur die Hand zu geben.
So, die Hand zu geben. Also diese ganzen Bremsen, die man so hat im Körper, die jetzt vielleicht auch inzwischen schon anders sind als zu der Zeit, wo ich das Stück gemacht habe. Aber da geht es ja um was Grundsätzliches, um die Angst. Was treibt einen an, in Angst zu gehen?
Ja.
So, und deswegen, ich wusste, ich brauche dieses Ensemble mit unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Charakteren, Themen, so.
Ja. Du hast schon ganz viele verschiedene Sachen gemacht über die Zeit, aber hast eben auch schon so die Essenz angesprochen. Gibt es denn irgendwie sowas wie einen roten Faden, der durch deine Arbeiten durchgeht?
Also der Intendant George Pott aus der Schauburg, der hat sehr richtig mal gesagt, uns verbindet der Humanismus. Das war sein Thema und das ist auch mein Thema. Mich interessieren einfach wirklich zutiefst menschliche Themen. Und mich interessiert auch, dass Leute, die meinen Abend sehen, nicht rausgehen mit einer Depression, sondern rausgehen mit einer Vision oder mit einem Gefühl von, ach Mensch, also wenn ich jetzt so ein Shakespeare-Stück mache, dann will ich nicht, dass sie nach Hause gehen und alle denken, oh, die Welt ist schlimm und am Ende sind alle tot, sondern dass man sagt, es gibt eine Perspektive und es gibt ein Licht am Ende des Tunnels.
Apropos Licht, meinst du, deine Stücke haben eine ganz bestimmte Farbe, wenn du es jetzt sagen müsstest?
Eine Farbe? Oh, das weiß ich. Das, jedes Stück hat ein. Ich könnte für jedes Stück die Farbe nennen.
Das ist auch was also, Schönes.
Also, Fearless ist auf jeden Fall blau. Mhm. Full Humor Love ist rot. Obviously.
Ja,
davor habe ich Secret Garden gemacht, das war grün. Davor habe ich Intimate Stranger gemacht, das war. Das war eigentlich grau, aber nicht traurig grau, mhm. sondern eigentlich als Fläche, wo die Farben wirken.
Ja.
So. Davor habe ich gemacht So Far So Close. Das war, ja, ich würde sagen, das war so dunkelgrün, sattgrün, so grasgrün.
Mhm.
Da gab es als einziges Mobiliar nur einen Sessel und der war grün.
Mhm.
Und dann habe ich davor gemacht Meeting Point und das war schwarz-weiß. Aber nicht im übertragenen Sinne schwarz-weiß, mhm. sondern das war einfach, das war das Thema. Die hatten schwarze Anzüge mit mhm. weißen Dingern und das war das, was sie paradoxerweise alle anhatten und nicht wussten, dass sie alles selber anhaben. So, und last not least, davor das Stück Walz Trist. Das war lila.
Schön.
Das war lila. Ja, lila mit einem roten Rahmen drum. Und 8x1 mein allererstes Stück, das war neongrün. Das war ganz krass grün, weil diese Werkbar hatte Glasbausteine und die waren alle von hinten grün beleuchtet.
Ach cool.
Wir haben gegen eine wirklich gigantisch große, leuchtende grüne Wand gespielt.
So. Ja, da merke ich, wie du sagst, dass es wichtig ist, dass man irgendwie auch erstmal einen Raum hat und auch sich von dem Raum inspirieren lässt und der ganz, also das Spiel und das Tanzen auch ganz abhängig davon ist dann.
Ja. Ja, und ich muss echt sagen, ich bin echt gesegnet mit einem Bühnenbildner, der, wenn wir ein Stück entwickeln, wir haben, an einem Nachmittag haben wir das stehen. Wir wissen genau, was wir wollen. Und wir sind auch so, dass wir sagen, wir haben einen Entwurf und jede Kleinigkeit überprüfen wir auf, brauchen wir es wirklich oder ist es Deko? Wenn es Deko ist, kommt es weg.
Ja. Ist das Deko, oder?
Ja, ist es Kunst oder kann das weg?
Ja,
weil ich bin ein Freund von, das Wenige, was man hat, muss stimmen und nicht so tausend Sachen, die eigentlich nur so, eben so Deko sind.
Mhm.
Und ich will, dass die Leute es auch nutzen können und nutzen wollen und den Raum spüren. Was ist das? Was soll das hier jetzt mit mir?
Mhm. So. Du bist ja auch Dozentin an der Otto Falkenberg und auch an verschiedenen anderen Theaterakademien unterwegs. An der Falkenberg machst du jedes Jahr die höfischen Tänze. Ich kenne das ein bisschen aus der jungen Generation. Da geht man dann hin und schaut seine Kumpels an, wie sie mit weißen Strumpfhosen rumhüpfen.
Ja, ja.
Aber ich habe mir gedacht, so blöd ist es ja gar nicht. Also einerseits, warum müssen Schauspielstudierende höfische Tänze lernen? Was für einen Sinn siehst du da dahinter?
Gute Frage. Die Frage muss ich auch jedes Jahr neu, also nicht beantworten, sondern das ist auch immer wieder neu, vor allen Dingen im Kollegium immer wieder die Diskussion, braucht doch heute nicht mehr, dass da einer mit einer Halskrause und einem Degen steht. Da kann ich nur sagen, das ist auch jetzt nicht mein Vorschlag eines Theaterverständnisses, sondern was ich erlebe ist, dass da, ich sag jetzt mal, Shakespeare mit Shorts und Flipflops gespielt wird, was völlig in Ordnung ist. Aber was ich schade finde, ist, dass man was dagegen setzt, ohne zu wissen, was das Ursprüngliche ist.
Mhm.
Ich bin ein totaler Freund von sich erstmal auseinandersetzen mit dem, was es ist, um das erstmal zu begreifen, damit man dann sagen kann, und jetzt mache ich genau das Gegenteil oder jetzt spiele ich als was weiß ich was. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wenn man das nicht wirklich einmal begriffen hat, dann wird das Dagegengehen sofort beliebig, weil man ja gar nicht weiß, was man eigentlich macht.
Ja, es ist nicht mehr zielgerichtet so.
Und deswegen muss man ja sagen, was haben wir heutzutage mit Renaissance zu tun? Wenig. Auf der anderen Seite wieder alles, weil uns gibt es nur, weil es die gab. Und ich glaube, ich beschäftige mich mit Renaissance und google mal ein bisschen Renaissance, ist ein anderes Erlebnis, als es physisch sinnlich einmal durchzuziehen. Und dafür finde ich es total richtig, wenn man einmal sich dem voll hingibt, es einmal auch versucht, sich selber zu glauben, was man da macht. Und das geht am besten, wenn man vor allem den Körper erstmal erlebt.
Ja.
Und ich merke in der Arbeit jedes Jahr aufs Neue, dass die sofort begreifen, warum zum Beispiel Shakespeare diese Themen angeht, warum, da sind wir wieder bei For Human Love, warum es da keine Kompromisse gibt, weil man schon so im Raum steht, als Mann zum Beispiel, dass man ausstrahlt, ich werde hier keinen Kompromiss machen.
Ja, wenn man den an der Seite hat.
So. Und auch die ganze Haltung strahlt aus, ich halte den Kopf dafür hin, ich stehe dafür gerade, das sind ja alles die Begriffe. Mhm. Und die begreifen plötzlich den Kontext. Und die Reise, ich mache ja immer die Reise von der Renaissance bis Tango Argentino, bis man plötzlich ganz woanders ist, in der Gleichberechtigung, in der Nähe, in der Sinnlichkeit so. Und ich versuche diese Reise über dieses sinnliche Erlebnis einer Epoche zu unterrichten. Die höfischen, die Tänze an sich sind für mein Empfinden der Schlüssel für die Körperlichkeit. Mhm. Wenn ich weiß, wie ich tanze, weiß ich, wie ich durch die Tür komme. Mhm. Und das ist das, was die arbeiten sollen und das, was die auch begreifen sollen. Und ich sage jetzt sollen, aber ich sage auch wollen. Jedes Jahr aufs Neue wollen die das auch.
Ja.
Also es ist jetzt nicht, dass ich das verordne, sondern sie wollen es, weil sie spüren, dass sie damit eine Klarheit kriegen, wenn sie denn dann sich mit diesen Stoffen beschäftigen, wenn sie dann, was weiß ich, ein Molière spielen, dass sie wissen, was ist das eigentlich? Warum sind die so, die Leute? Warum sind die Themen so?
Es ist dann im Endeffekt ja, was du an diesem Abend machst, ist ja so eine Geschichte des Tanzes im Endeffekt, wenn du wirklich von den höfischen Tänzen bis zu Tango Argentino durchgehst. Ja. Und dann merkt man ja vielleicht auch in der Entwicklung, wie viel dann von dem Alten auch noch im Neuen steckt oder wie viel sich da weiterentwickelt hat, aber heute auch immer noch irgendwie so aktuell ist auch.
Ja. Und man fühlt auch, also es ist eigentlich auch die Geschichte des Menschen oder der Gesellschaft eher als die der Tänze, weil die Gesellschaft formt ja die Tänze. Mhm. Und das, was ich als Feedback kriege, ist immer, dass sie begreifen plötzlich, wenn sie im Tango ankommen, wie weit die Reise war.
Ja.
Also was die Generationen vor uns alles abgearbeitet haben, damit wir da sind, wo wir sind. Mhm. Und wenn ich diese Tänze arbeite, ist das nicht, dass wir da im Vollkostüm jeden Morgen stehen. Mhm. Die stehen da in der Jogginghose und einem T-Shirt. Aber der Körper muss das Kostüm schon ausstrahlen. Mhm. Dass man das dann nur noch als Luxus auch noch anzieht. So, aber sie begreifen plötzlich, wo der Körper eigentlich mal war oder wo auch die Gesellschaft mal war, wo das ganze Geschlechterverhältnis mal war und wo es jetzt ist und was jetzt möglich ist und was vor, weiß ich nicht, wie viel 100 Jahren einfach gar nicht, überhaupt nirgendwo Thema war. So.
Und wie spannend das auch ist, dann sowas einfach zu fingieren, einfach mit seinem Körper einfach quasi rumzulaufen, als hätte man das Kostüm.
Total, total.
Eine letzte Frage habe ich noch für dich, wenn du an das Wort Tanz und die Tendenz denkst. Freie Assoziation, was kommt dir da in den Kopf?
Tanz und Tendenz. Also ich glaube, Tendenz heißt ja immer, welche Richtung könnte ich nehmen und was sind die Optionen, die ich habe. Mhm. Ich würde mir bei Tanz Tendenz für diese Stadt an diesem Punkt so wünschen, dass wir ein anderes Modell kriegen in der Stadt, dass Tanz mehr sichtbar ist. Mhm. Tanz einfach es leichter kriegt hier in dieser Stadt. Und ich finde, die Tendenz sollte sein, nach oben steigend, mehr Sichtbarkeit, mehr Orte, mehr Räume, mehr Kontinuität in Fördermitteln, nicht jedes Jahr neu antreten. Mhm. Die Leute machen einen Antrag, mal ein Stück, nächstes Jahr machen sie wieder einen Antrag, kriegen kein Geld, machen kein Stück, dann sind sie ja wieder weg. Das ist alles so mühsam.
Ja, so. Einfach so Hürden abbauen dann auch.
Ja. Und am Ende ist es ja auch damals, die Tanztendenz ist ja deswegen auch ins Leben gekommen, weil der Tanz damals in den 80ern einen anderen Status hatte als jetzt.
Ja.
Und das ist ja der Punkt. Und jetzt sind wir eigentlich wieder an so einer Schnittstelle, finde ich, wo sich etwas bewegen müsste, damit einfach man nicht immer wieder von vorne anfängt. So.
Ja, dann fingers crossed für die Zukunft. Danke für das Gespräch, Johanna.
Gerne.
Das war's auch schon wieder für heute für den Tanztendenz-Podcast. Heute im Gespräch mit Johanna Richter. Mir bleibt noch zu sagen, danke euch da draußen fürs Zuhören, fürs Dranbleiben und hört auch gerne mal in die anderen Folgen rein, weil es lohnt sich.
Mehr Podcasts und Interviews zu Tanz in München gibt es im TT-Mac auf www.tanztendenz.de. Der Tanztendenz-Podcast Zeit Talks wird unterstützt durch das nationale Performance-Netz Stepping Out, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen der Initiative Neustadt Kultur, Hilfsprogramm Tanz, sowie durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München.